Achtung, Triggerwarnung. In dieser Folge Kilohelden wird über Tod und Essstörungen gesprochen. Menschen, die sensibel auf diese Themen reagieren, raten wir vom Hören dieser Folge ab.
Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tietje Mühlendorf.
Mit unserem dritten Gast vor Live-Publikum, hier ist die unglaubliche Miri Hergesell. Und ich darf ja nicht, ich habe ja eine Ankündigung, den Fehler gemacht, oh Gott, und ich habe Miriam gesagt.
Ja, schlimm.
Das war eine Todsünde, das tut mir leid. Ich krieche hier zu Kreuze.
Das ist gut so.
Okay, und Miri.
Miri.
Ich sage Miri zu dir. Du bist Ex-Model. Durch verschiedenste Phasen körperlich gegangen, körperlich wie mental, und hast ein sehr bewegtes Leben, wie ich im Vorgespräch mit dir herausgefunden habe. Aber vor allem natürlich interessiert mich eben dieses Ex-Model-Dasein, weil da ja eine ganz bestimmte Körperlichkeit mit einhergeht. Und wir möchten jetzt natürlich heute ein paar Klischees gerne hören. Wie sieht es denn aus? Stimmt es, was man über die Modelbranche denkt? Das werden wir heute erfahren. Mit dabei am Mikro natürlich außer mir und der wunderbaren Miri auch Sören Bauer.
Genau. Lieber Tietje, und ich finde noch erwähnenswert, bei Kilohelden geht es ja nicht nur um Gewichtsreduktion, es geht generell auch um Wohlbefinden, um Körperlichkeit, und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Und meine allererste Frage, liebe Miri, ist natürlich, stimmt es, dass Models Wattebäuschen essen, um satt zu sein?
Ja.
Funktioniert das?
Nein. Also es ist tatsächlich so gewesen damals, auch im Catwalk, wenn du ein bestimmtes Gewicht hast, dann darfst du, um nicht umzufallen auf dem Laufsteg, Wattebäuschen in Wasser getränkt essen, und wenn du ganz brav warst, darfst du es auch mal in O-Saft tunken.
Okay, und das wird überwacht oder wie?
Naja, das kriegst du dann kurz vorm, da steht eine Schale vorm Laufsteg tatsächlich, und das wird alles genau überwacht, also damals, ne?
Ja.
Wäre jetzt schon 100 und damals.
Siehst aber erst wie 90 aus.
Oh, Sören, du kriegst es noch richtig ab, ey. Nein, genau, und dann, damit du nicht umfällst einfach auf dem Catwalk, weil davor isst du einfach gar nichts. Das ist schon, kann schon ein paar Tage so gehen. Dass
aber
man
was
nur
bringt das denn, also das Wattebäuschen jetzt?
Das macht den Magen voll und du fällst dann nicht um die paar Minuten, wenn du auf dem Laufsteg bist.
Also, entschuldige, ich.
Danach ist egal.
Also, danach ist egal.
Fällst du um, wenn du den Magen leer hast?
Also wir sind alle schon reihenweise umgefallen. Es war auch kein schöner Anblick. War nicht so.
Also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das mit Kreislauf und so weiter zu tun hat,
ja,
aber
genau.
Dann hilft dir doch kein Wattebäuschen.
Doch,
würde
für den
Zucker.
Moment ist erstmal, ne, wenn du das in O-Saft tränkst, hast du erstmal richtig was drin, wenn du schon so einen kleinen Magen hast.
Ja.
Ne? Das wird ja alles immer kleiner, wenn du so wenig isst. Und also ich behaupte mal, dass alle essgestört sind.
Ja.
Dann hast du ja ein ganz anderes Gefühl. Und der Magen ist so klein. Und wenn dann was reinkommt, wie so ein Wattebäuschen, der im Magen nochmal aufgeht, dann ist da erstmal was gefüllt und dann hältst du nochmal ein bisschen durch.
Gut, aber du hast ja so nicht angefangen, Model zu werden. Das heißt, du warst ja schon vorher schlank wahrscheinlich, als du entdeckt wurdest?
Ja, genau. Also ziemlich dünn. Ich bin ja sehr lang und war immer sehr dürre. Ich habe extrem lange Beine. Genau.
Und man sieht es ja nicht im Podcast. Wie groß bist du?
Ich bin 1,90.
Und deine Beinlänge?
1,24.
Wow. 1,24.
Aber außen gemessen, eigentlich müsste man innen, das weiß ich jetzt nicht mehr.
1,90? Als Model ist das natürlich ideal, aber wie war das dann in der Kindheit, in der Schule? Also
als Model ist es erstmal zu groß.
Okay.
Eigentlich. Aber ich habe halt viel Editorial gemacht und ich hatte halt das Gesicht dafür. Ich habe dann eine Show angefangen, eine Show aufgehört, und das war aber nicht das.
Editorial bedeutet?
Ja, so Fotostrecken für Modegeschichten oder für Künstler. Stockbilder auch tatsächlich. Also wenn man genau sucht.
Okay.
Stockbilder.
Was muss ich eingeben?
Stockbilder für den geneigten Zuhörer sind Bilder, die man frei verfügbar kaufen kann, um sie für irgendwelche Werbezwecke einzusetzen.
Richtig.
Weil man, keine Ahnung, sein Produkt bewerben möchte und dafür lachende, tolle Menschen im Hintergrund braucht. Das sind Stockbilder.
Das sind Stockbilder, genau.
Ja. Da findet man dich.
Da sage ich jetzt nichts weiter dazu. Ja, natürlich, irgendwie schon.
Unter welchen Suchbegriff bitte?
Unter die, die keine Kiloheldin ist.
Ah, okay.
Ja. Also nach der Kindheit hast du gefragt.
Ja.
Da war ich von Natur aus dürre, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich bin halt auch mit einer Mutter groß geworden, da ging es nur um Essen. Das ist halt eine kleine, dicke Frau.
Ja.
Eine hübsche, kleine, dicke Frau. Und Kindheit bestand aus Diäten. Ich kenne meine Mutter nur als diätmachende Frau. Brigitte, Ananas, Kohlgedöns, also es gab immer nur Diäten zu Hause und da wächst du quasi mit auf. Es gab irgendwie nicht dieses Bewusstsein, dass es erstmal vielleicht auch okay sein darf, wenn du ein bisschen mehr drauf hast. Also jetzt nicht adipös, aber dass du halt kurvig sein darfst. Meine Mutter war sehr kurvig oder ist sie wahrscheinlich auch noch. Und aber nicht so krankhaft. Aber wir wurden halt so erzogen, dass das nicht gut ist, dass es das wirklich schlecht ist.
Okay, und du sagtest, sie war auch klein, ne?
Ja.
Und dein Vater?
Groß.
Okay, weil das wäre jetzt natürlich die entscheidende Frage, weil 1,90, also ich bin beeindruckt. Wir hatten
ja
vorhin,
ich auch. Ja, ich find's auch toll.
Tietje, wie groß bist du?
1,97.
Also als wir vorhin das Foto gemacht haben, es kommt echt selten vor, aber ich kam mir so klein vor neben euch.
Mensch.
Ja.
Aber du bist trotzdem großartig.
Muss man ja auch sagen, du bist in einem besonderen Umfeld groß geworden.
Ja, genau.
Magst du erzählen?
Oh, Zeugen Jehovas. Ich bin als Zeugen Jehovas groß geworden, groß gepeitscht worden. Das hört sich so böse an, aber war halt wirklich eine anstrengende Kindheit. Genau.
Also das heißt, die war auch viel von Regeln und eben auch, was das Essen angeht, bestimmt?
Naja, Essen, nee, das auf gar keinen Fall. Aber es gab halt sehr viel Bestrafung und Gehorsam war halt das große Thema. Und das war dann halt auch immer mit Essen verbunden, ne? Also eine Belohnung ist dann auch schon mal irgendwie ein Kinderriegel oder keine Ahnung was. Also Belohnungssystem ist ja heute zum Glück nicht mehr so angesagt. Und damals war das bei uns als Kinder halt so ein Ding, ne? Genau.
Und das Modeln hat dich ja so ein Stück weit eben aus dieser Welt auch
gerettet.
Ja,
auf jeden Fall. Ich habe es auch heimlich gemacht am Anfang. Damals ging das. Kein Internet, kein Handy.
Das heißt, du wurdest
eine tolle Freundin, die hat mich gedeckt.
Du wurdest auf der Straße angesprochen und entdeckt.
Ja, genau.
Okay. Und da wurdest du auf der Straße angesprochen, hey, hast du nicht Lust mal zu modeln oder sowas?
Ja, genau.
Und du hast schnell gemerkt, das ist jetzt kein doofer Anmachspruch, sondern das
ich habe gar nichts gemerkt. Ich war sehr jung und hatte keine Ahnung von nichts und war blauäugig und habe gedacht, geil, dann muss ich jetzt mal kann ich da mal raus.
Ne? Wie alt warst du?
16. Also da habe ich natürlich nicht so viel gemacht und das musste halt immer alles sehr heimlich passieren, weil die Eltern nichts mitkriegen durften. Das war alles ziemlich interessant. Also das könnte man heute alles gar nicht mehr machen.
Geprägt aus diesem Umfeld hast du dich dann ins Modeln gestürzt, hast dann sehr viel in London gearbeitet, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast.
Mhm.
Das ging dann wahrscheinlich aber erst, als du 18 warst.
Ja,
hast du dich dann nach und nach entsprechend von den Zeugen Jehovas dann auch gelöst, auch aus der Gemeinde? Wie war das?
Mit 17. Mit 17 bin ich zu meinem, 18. Ja, 18 bin ich zu meinem ehemaligen Ex-Mann geflüchtet. Das war halt so ein, jetzt komme ich da raus. Aber da standen sie dann auch vor der Tür und haben geguckt, ne, ob ich da übernachte oder nicht. Und dann wurde ich auch irgendwann ausgeschlossen.
Das heißt, es geht komplett mit gesellschaftlicher Isolation einher, dass du wirklich dein altes Leben komplett aufgibst.
Mhm.
Hat deine Familie dich dann auch entsprechend ausgeschlossen? Und
ja, total. Aber das hat ganz viele Gründe. Ich bin halt mit einer narzisstischen Mutter groß geworden. Ist eine ganz fiese Sache. Und das gab ganz viele Gründe, die gesamte Familie abzuschaffen. Also ich bin jetzt mit meiner Tochter alleine und wir sind da sehr glücklich mit. Und wir feiern Weihnachten wie wild. Wilde Sau.
Große Party.
Große Party.
Genau. Okay, dann hast du also als Model gearbeitet und bist relativ früh schwanger geworden.
Ja, mit meinem Kind, mit meiner Tochter, mit meiner Bi. 19 war ich. Und dann hörte das natürlich auf mit dem Modeln. Und in der Zeit habe ich gemerkt, oh geil, Essen. Also ich habe gegessen.
Das war also das erste Mal für dich, dass da so ein Damm gebrochen ist. Ich darf essen.
Ja, das war irgendwie das erste Mal mit 19, weil ich musste das Kind ernähren in mir. Also sobald ich das wusste, zweiter Monat, habe ich angefangen zu essen, habe auch nicht mehr aufgehört.
Und was hast du speziell gegessen? Also
Fett.
Fett. Also du warst häufig in dieser schönen Kette. Ah, Döner, okay, gut. Ich dachte,
und auch diese Ketten. Ja. Alles, ja, was uns nicht gut tut.
Und wie hat sich das auf dein Gewicht niedergeschlagen?
Extrem.
Okay.
Ich habe dann, also ich habe wahnsinnig viel zugenommen. Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau.
Dein Ausgangsgewicht war?
120, 130 habe ich irgendwann gewogen.
Echt?
Das war sehr viel. Und dann habe ich, genau, ganz schnell, also da habe ich natürlich auch nicht gemodelt. Mhm. Das war jetzt nicht so gefragt.
Nee, zu der Zeit gab es noch nicht so KW-Models, ne?
Nee, die gibt's auch heute nicht. Nee. Also doch ein paar, ja, genau. Hm, ja. Das ist eine schöne Scheinwelt.
Ja.
Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, wir würden in Werbung und auf Instagram und überall curvy people sehen. Aber das ist ja eine absolute Minderheit. Also auch in gewissen Shows, wo das programmiert wird, wir machen jetzt hier curvy und diverse und so, glaube ich nicht dran.
Aber das ist ja, darum haben wir dich ja eingeladen. Also zuerst kommt natürlich der Gedanke, warum laden die Kilohelden ein Model ein? Was hat das bitte mit Übergewicht oder überhaupt mit Bewusstsein für Essen zu tun? Aber dann wird ja ganz schnell klar, wenn du anfängst mit Wattebäuschen. Ich sage ja immer, egal ob man viel zu dick ist oder viel zu dünn ist, es ist ja letztlich das gleiche, die gleiche Krankheit, das gleiche Krankheitsbild, nur eben mit anderen Symptomen.
Ja, es ist eine Essstörung. Also ich bin essgestört, ich glaube schon immer, und ich werde auch nicht mehr rauskommen. Ich weiß bloß, wie ich jetzt mit umgehe.
Okay.
Einigermaßen.
Was heißt das, wenn du sagst, du bist noch essgestört? Also wie wirkt sich das aus? Also wenn ich jetzt mit dir essen gehen würde, was wird passieren?
Dann esse ich ganz normal. Aber es kann sein, dass ich den nächsten Tag oder die nächsten 5 Tage mit einer App meine Kalorien zähle.
Okay, aber das klingt jetzt für mich noch nicht essgestört.
Ja, es ist aber schon, also es geht immer so in die Extreme. Wenn ich ein gewisses Gewicht für mich persönlich erreicht habe oder wenn ich sehe, das und das gefällt mir an mir nicht mehr, dann mache ich das extrem. Also ich habe letztes Jahr, ich bin nun mal sehr lang, ne? Bei mir sind 30 Kilo anders als bei einer 1,60 Frau 30 Kilo.
Klar.
Da habe ich 30 Kilo letztes Jahr nochmal abgenommen wieder. Und
30?
Das war halt, ja, innerhalb von 5 Monaten. Also das ist halt.
Und wie hast du das gemacht?
Kalorien zählen.
Wattebäusche.
Nein. Keine Wattebäusche. Kalorien zählen extrem, und das, was dir vorgeschlagen wird als Kalorien, das habe ich mal ordentlich runtergeschraubt.
Wenn du Kalorien zählst, ja, hast du denn auch gehungert oder wie? Also
ja.
Es klingt so einfach, Kalorien zählen, aber ist ja im Endeffekt nicht so einfach, weil du isst ja dann gewisse Dinge einfach nicht. Also wie viele Kalorien hast du pro Tag denn zu dir genommen, um 30 Kilo runterzuholen? 900 Kalorien.
900 bis 1200, und jetzt bin ich so bei 1300, aber ich habe jetzt mache ich schon eine ganze Weile nicht mehr.
Okay, und wenn du sagst 900 Kalorien, dann sag doch mal, was hast du am Tag so gegessen um 900 Kalorien?
Ganz schlecht, ganz schlechtes Beispiel, ganz schlechtes Vorbild, sollte keiner so machen. Ich habe erstmal mit Kaffee angefangen, das sowieso immer. Das ist mein Lebenselixier.
Mhm. Du hast auch ein Tattoo, ne? Hast
ja,
du mir erzählt.
Das ist jetzt leider verbunden, aber ich habe das chemische Zeichen für Koffein tätowiert und eine Bialetti-Kaffeekanne und eine Bohne. Kaffee ist mir sehr wichtig. Seitdem ich nicht mehr model, kann ich mich ja zutackern. Da sagt jetzt keiner mehr was. Also alle Tattoos zu mir.
Aber wo du das gerade sagst, wie hat denn damals die Agentur, du warst ja bestimmt in der Modelagentur, als du dann gesagt hast, okay, nee, ich bin schwanger, beziehungsweise ich...
Ja, das war okay. Das war, ich war immer bei der gleichen Agentur in Berlin, und das kann man einem ja nicht verbieten, ne? Die waren bloß ein bisschen schockiert, wie ich dann aussah.
Aber es ist ja dann auch existenziell irgendwie. Also du verdienst ja dann plötzlich kein Geld mehr.
Ich war ja brav und hab geheiratet.
Ah.
Weißt du? Also so, ich war ja eine Brave.
Den Blick, da war ich zu mir, ne? Genau.
Ich war ganz brav und habe geheiratet und dann ja noch ein zweites Kind gekriegt.
Oh, du hast 2 Kinder, okay.
Genau, ich habe 2 Kinder. Und genau, und als das mein Sohn ein halbes Jahr alt war, da habe ich dann radikal abgenommen, hatte dann innerhalb von 6 Monaten 60 Kilo abgenommen.
Entschuldigung, nochmal bitte?
6 Monate 60 Kilo ohne Sport.
Okay, da hast du nicht nur Kalorien gezählt, sondern
nee,
da hast
gar
du einfach
nicht gegessen.
Da gab's nichts.
Nee,
6 Monate nicht gegessen. Okay, ja.
Also das war halt wirklich auch ganz ungesund. Mal und so ein Reiskorn.
Ja.
So ganz ausgeflippt mal eine Möhre.
Wie hat sich das auf dich ausgewirkt, so gar nichts zu essen? Also ich meine, man sagt ja, dass man nicht so schnell verhungert, wenn man nichts isst. Hm. Aber warst du müde, kaputt? Hast du keine Energie mehr gehabt? Oder hast du super Energie gehabt, weil du dich gefreut hast, dass du abnimmst?
Also ich hatte zwei ganz kleine Kinder.
Ja.
Und habe mich von dem Vater getrennt. Da war mein Sohn ein halbes Jahr alt. Und in der Zeit habe ich das abgenommen. Das heißt, da war auch noch Kummer dabei und sowas alles. Aber also ich wurde schon irgendwann eingeliefert und ernährt.
Ja?
Ja. Einmal. Und das fand ich so unangenehm. Da habe ich gedacht, okay, dann esse ich halt.
Da kriegst du dann so einen Schlauch?
Nein, nicht so schlimm. Nein. Ich hatte eine Infusion.
Weiß ich ja nicht. Irgendwie. So, ich habe mir so vorgestellt wie in einer Gänsemast oder
nein.
So.
Nein, so war ich auch. Oh Gott, wie in der Gänsemast. Obwohl, das passt eigentlich.
Ich wurde noch nie damit konfrontiert, Entschuldigung.
Nee,
wir kennst du andersrum, also, wir beide, ne? Ja.
Nee, das war halt Kreislaufzusammenbruch, alles nicht mehr so gut. Und dann gab es eine kleine Infusion. Und da wurde mir dann gesagt, haben Sie ein Problem mit dem Essen? Und ich so, nee, ist es ja nicht.
Ja, gute Antwort. Guter
also habe ich auch kein Problem damit. Ich war auch Raucherin zu der Zeit.
Ja, das Thema hatten wir ja schon vorweg. Du bist jetzt ja militante Nichtraucherin.
Ja, ganz schlimm.
Genau, aber sag mal, wenn du jetzt immer noch so am Abnehmen bist, dann müsstest du ja eigentlich pro Rauchen sein, weil wenn man Hunger hat und man raucht eine, hat man ja keinen Hunger mehr.
Krebs.
Ist das so?
Sören, Krebs.
Ja, das ist so.
Also, nein, ich bin dagegen, sich seinen Körper zu zerstören selber. Da bin ich. Sagt die Frau mit den Essstörungen.
Hm, okay, verstehe.
Ja, okay, ist auch eine Sucht, ne?
Ja.
Haben wir halt alle unsere Sucht, aber ich bin trotzdem dagegen.
Da haben wir wieder einen gemeinsamen Nenner, dass wir beide Süchte haben.
Weiß ich nicht. Ja, okay.
Aber werden jetzt Teenager und junge Frauen oder überhaupt junge Menschen durch Magazine, durch das Modeln, was du ja letztlich auch verkörpert hast, und durch so soziale Medien in ein falsches Bild getrieben?
Ja, hundertprozentig, ja klar.
Also würdest du, oder ich frage auch nochmal andersrum, würdest du jungen Menschen, die Model werden wollen, zu einer Karriere als Model raten?
Nein.
Würdest du sagen, bitte mach es nicht auf keinen
Fall? Nee. Also ich meine, dieses Ding mit Selbstbestätigung ist natürlich eine tolle Sache und jeder weiß ja auch, was er unterschreibt, ne? Aber und bei mir war es besonders toll, weil ich bin auch noch das mittlere Kind und alle Gerüchte darüber stimmen auch. Ich wurde nicht gesehen zu Hause und dann kommt halt jemand und dann auf einmal kriegst du hier Spotlight und Fotos und so ein ganzes Gedöns und das war für mich natürlich total toll und ich verstehe jede Teenagerin oder Teenager, die sagen, ich will das auch mal und ich will auch so aussehen und keine Ahnung was, aber ich kann nur davon abraten, es gibt kein gutes Körpergefühl. Also das ist halt wirklich komplett jeder, damals war es zumindest so, der Lichtmann, der Kunde, der Booker, also es stehen halt alle so Rigger, alles Mögliche steht halt um dich rum. Und dann kommen halt so Sätze wie, da sehe ich noch ein bisschen Fett, das müssen wir nochmal ausleuchten, keine Ahnung was bei so einer dürren Person. Also das ist einfach nicht gesund.
Wow. Ist das immer noch so? Gesund. Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Also die Leute, die jetzt mit mir shooten wollen, die mal leise anfragen, sagen, können wir nochmal dein Gesicht irgendwie fotografieren? Hm? Die wissen genau, wie ich ticke. Hm? Also da komme ich dann mit einem selbstgebackenen Kuchen, dann wird erstmal gegessen. Hm? Und die wissen, dass sie das nicht
also
mehr machen
backst
können. Ich gehe.
Du backst Kuchen und dann fünf Tage?
Ich lasse auch gerne backen. Ich koche nicht, ich backe nicht.
Aber vermisst du auch irgendwas aus der Zeit damals? Aus der Modelzeit?
Nee.
Also das Reisen oder sowas? Oder?
Nee, ich reise ja jetzt auch. Also ich arbeite ja quasi nur, um zu reisen. Ich habe jetzt einen richtig geilen, spießigen Job.
Was machst du jetzt?
Ich bin Debitorenmanagerin im besten digitalen Factoring. Also das liebe ich auf jeden Fall. So einen ganz stinknormalen Bürojob. Ich war auch jahrelang habe ich Booking gemacht für Musiker dann so, um von dieser Schiene wegzukommen auch. Und genau.
Du bist sehr vielseitig, ne?
Sagt man so.
Ja.
Genau.
Aber Essen hat ja immer wieder auch eine emotionale Komponente bei dir.
Ja.
Das heißt, Essen ist ja immer wieder auch ein Puffer, um emotionalen Ausgleich zu finden, kann ich das richtig sagen?
Ja.
Es gab ja ein paar Ereignisse in deinem Leben, die sehr einschneidend waren.
Mhm.
Hat Essen da auch immer eine Rolle gespielt?
Auf jeden Fall. Also es gab halt so ganz einschneidende Erlebnisse, wo ich dann halt auch radikal zugenommen habe. Das war, als ich meine Diagnose bekommen habe mit MS. Mhm. Da habe ich dann kurz zugenommen, das habe ich aber ganz schnell wieder abgenommen. Mir geht's fantastisch damit, keine Probleme. Genau, dann ist halt was passiert. Mein wunderschöner 19-jähriger Sohn ist vor 9 Jahren an Krebs verstorben. Den habe ich dabei begleitet beim Sterben. Und das ist was, was du nie wieder rauskriegst. Also wenn du das erleben musst, da bist du erstmal fertig und liegst im Bett und da geht erstmal überhaupt nichts mehr. Und ich habe einfach so automatisch alles, was man mir hingestellt hat, Trost, ne? Hier ist die Trostschokolade, hier ist der Trostdöner, hier ist eine Trosttorte. Ich habe alles in mich rein. Und als ich dann irgendwann tatsächlich von meiner Tochter dann so quasi geweckt wurde, so Mama, ich brauche dich, da habe ich dann gemerkt, ich muss das jetzt hier mal irgendwie regulieren mit dem Essen irgendwie. Das war dann tatsächlich Thema. Und dann habe ich mich einer Gruppe angeschlossen, einer amerikanischen Abnehmengesellschaft,
die so
der es jetzt nicht mehr so gut geht.
Die so das Gewicht beobachten.
Ja, die so das Gewicht beobachten und so ganz blöde Sprüche drauf haben. Das hat mir wirklich geholfen, das zu regulieren und normal zu essen, auf jeden Fall. Das war eine super Sache, die Community da. Ich habe da immer noch ganz liebe Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Die haben mich auch tatsächlich so ein bisschen in der Trauer supportet, unterstützt. Da kamen ganz liebe Menschen, habe ich da kennengelernt. Aber es ist schon ein bisschen sektenähnlich.
Kanntest du ja, ne?
Ja, kannte genau. Ich ja. Da habe ich es nicht so mit. Da muss ich dann wieder austreten. Genau. Aber das ist halt auch so ein Thema, dieses emotionale Essen. Und ja. Das war sehr einschneidend oder ist für immer einschneidend. Ne? Das hat mich für immer verändert.
Ja, das ist ja ein Ereignis, das man ja nie, man kann ja höchstens lernen, damit zu leben. Also die Trauer wird sich ja nie, wird ja nie geringer.
Nee, das wird mit den Jahren auch immer schlimmer, ne?
Ja, ist es, okay.
Ist so, ja, das ist, du denkst ja immer dran, jetzt wäre 28, wie würde er jetzt wohl aussehen? Wo wäre er beruflich? Würde er immer noch uns alle klugscheißern und berichtigen? Und keine Ahnung. Das sind halt so ganz viele Sachen, das beschäftigt einen viel. Ja. Da gibt's nichts Positives. An der Sache gibt's überhaupt nichts Gutes.
Ja. Mhm. Und hast du denn zumindest gelernt, mit dem Essen nicht mehr auf solche emotionalen, tiefen Ereignisse zu reagieren? Also, oder überkommt es dich manchmal noch, dass du immer noch dir eine Torte auf dem Sofa reinpfeifst, wenn du schlechte Tage hast?
Eis.
Aber ich finde ja bei all dem, was du erlebt hast, wenn du sagst MS, Zeugen Jehovas, der Tod deines Sohnes, dann der Bruch mit der Familie, du hast so eine grundpositive, lebensfrohe Ausstrahlung.
Dankeschön.
Wo ich ganz, ganz tief meinen Hut ziehe und es großartig finde. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon wieder deine Hand in den Gips.
Ja, und ich möchte noch betonen, sie ist nicht Boxen gewesen, sondern Nein. Der schwere Unfall ist wie passiert, liebe Miri? Erzähl es uns.
Oder ist dir das peinlich?
Ja, mir ist gar nichts peinlich.
Und auch selbst wenn, ich möchte es hören.
Hier. Ja, ich weiß, dass du das hörst. Ich bin vom Sofa aufgestanden.
Und was ist passiert?
Knall. Also ich habe mich mit der Hand abgestützt auf dem Sessel. Der ist steinhart, wie Beton. Der steinharteste Sessel, den es überhaupt gibt. Und da habe ich mich ein bisschen ungünstig abgestützt. Und dann hat er so lustig geknallt und der Finger hing so. Und dachte ich, haha, witzig. Aber war nicht so lustig.
War nicht so witzig. Nein, Nein. Also das zeigt uns wieder, die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Aber ich lache trotzdem, ne?
Ja, ich weiß.
Mich selber aus.
Ja.
Ich habe, wir hatten das spontan mal in einer Folge gemacht, da hatten wir Ilka Grunewald zu Gast. Und da habe ich gedacht, so ILKA, das ist eigentlich eine tolle Abkürzung, also Ilka, ILKA. Und da habe ich mir gedacht, mit deinem Namen könnte man das bestimmt auch machen.
MIAI.
Und jetzt machen wir das, ich habe Miriam genommen, okay. Also die alte Version. Mhm. Als ich noch nicht wusste, dass ich dich so nicht nennen darf eigentlich.
Siehst du?
Und ich möchte, dass du die Aussagen, die ich jetzt von mir gebe, einfach nur mit Ja oder Nein beantwortest.
Okay, dann mach mal.
Also die Sätze, die stehen immer für die Anfangsbuchstaben deines Namens. M-I-R-J-A-M. Mhm. Meine Ideen retten jeden anstrengenden Montag.
Nein.
Mit intensiver Ruhe jubelt alles mehr.
Ja.
Mit interessanten Rezepten jubeln alle Mitesser.
Ich koche nicht.
Meine Ideen rocken jeden Auftritt mega.
Hm.
Meine Intelligenz reicht ja auch manchmal.
Ja.
Manchmal ist Ruhe jede Antwort mehr.
Ja.
Den letzten Satz habe ich zwar selbst nicht verstanden, aber...
Egal, schon, ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem schön.
Lieber Tietje, ich bin immer wieder beeindruckt und da merkt man wirklich deine Künstlerseele, deine Kreativität, was du für Sätze, also ich glaube, ich habe sie immer noch nicht verstanden, was du eigentlich vorgelesen hast, aber es klang toll.
Ich gebe sie dir gleich mit. Ich mache dir ein Foto, schicke dir das per WhatsApp und dann...
Dankeschön, danke.
Und dann kannst du ja mal gucken.
Wirklich toll. Ja, also ich bin jetzt zwischendurch sehr ruhig gewesen, weil ich ehrlich gesagt unglaublich beeindruckt bin von deinem Leben. Ich wusste das vorher nicht so und wollte eigentlich noch so viele Scherze machen, aber die sind mir zwischendurch vergangen. So ein
Nein,
bisschen.
Du darfst scherzen. Ja. Also ich bring's mal so auf den Punkt, wie ich lebe. Also das waren ja nicht alle Katastrophen, da war noch einiges mehr.
Okay, hau raus.
Für mich ist es so... Das Leben ist scheiße, du wirst geboren und keiner fragt dich, warum oder ob du so überhaupt willst.
Ja.
Das heißt, du bist da und dann gehst du, wie in meinem Fall, durch die Hölle 10-mal irgendwie und du kannst halt nichts dafür. Deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass das Leben für manche Leute wie für mich echt beschissen ist, ist es umso wichtiger, ganz, ganz, ganz intensiv sich selber glückliche Momente zu schaffen. Und da bin ich Meisterin drin. Das schaffe ich so gut.
Und ein ganz, ganz großes Vorbild mit deiner Ausstrahlung, was ich hier eben auch gemerkt habe, in den Vorgesprächen hier zum Podcast mit uns und mit unseren Gästen. Also ganz, ganz tief ziehe ich meinen Hut.
Vielen Dank.
Ich finde, es passt so unglaublich gut zu Natalie Zimmermann, Thema Mindset. Mhm. Also weil, wie gesagt, mir sind die Fragen vergangen. Ich weiß sie gar nicht mehr, weil ich so beeindruckt bin, was dir alles passiert ist. Und mir liegt, weil du gesagt hast, hau raus, mir liegt... auf der Zunge, du hast echt ein scheiß Karma. Aber ich finde es unglaublich Hammer, wie du damit umgehst, weil wenn du das so erzählst und wie du wirkst, das ist, als wenn du von einem Film erzählst. Und ich möchte dir wirklich gratulieren. Also in jeglicher Form, ob das nun Gewicht drauf, Gewicht runter ist. Ja, Titi, ich weiß, ich muss wieder runterfahren mit dem, was ich sagen möchte. Ich möchte so viel noch sagen. Ich bin so begeistert gerade von dir.
Vielen Dank.
Ich danke dir, dass ich dich kennenlernen darf.
Ich freue mich auch.
In diesem Sinne sagen wir, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr Fragen habt an Miri, schreibt sie uns in die Caption. Vielleicht hinterlasst ihr auch Kommentare. Wenn ihr vielleicht auch im Ansatz Ähnliches vielleicht schon mal erlebt habt als Model oder als Mensch oder wie auch immer, freuen wir uns natürlich über jeden Kommentar. Und es verabschieden sich also für heute hier am Mikro zum einen Sören Bauer
und Titi Mierendorf
und natürlich unser fantastischer Gast Miriam Heergesell. Miri.
Zwei Männer im Zunahmeausstand mit Sören Bauer und Tietje Mierendorf.